Hier kurz zusammenfassen, damit wir da die Orientierung behalten. Also der Grundgedanke ist eigentlich zunächst mal der, dass wir verstehen, dass Jesus ein Mensch war, in dem Gott aber gegenwärtig war. Nicht nur, weil er so gute Taten hatte, sondern auch seinsmäßig gegenwärtig war. Aber wir dürfen in Jesus nicht jemanden sehen, der sozusagen von der Krippe bis zum Kreuz schon der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott ist und der keinerlei Entwicklung durchgemacht hat, sondern etwas Neues bei Swedenborg und auch bei Lorber besteht darin, dass wir erstmals eigentlich erkennen können, dass dieser Jesus von Nazareth auch eine, ich sag mal jetzt, spirituelle Entwicklung, eine geistige Entwicklung durchgemacht hat. Und damit haben die Schriften Swedenborgs und Lorbers das Verständnis dafür eröffnet, dass auch die Wiedergeburt nicht einfach nur an der Taufe hängt, ja, mit Wasser und Geist, also per Taufe. Wenn man in evangelischen Kreisen ist oder pfingstlerischen Kreisen, dann begegnen einem da manchmal Leute, die sagen, ich bin Wiedergeborener. Und ich habe, bevor ich das verstanden habe, habe ich erst mal gedacht, was ist denn das für einer? Hält sich für Wiedergeboren, soll anmaßen. Aber der meinte einfach nur, der sei getauft, ne, und damit Wiedergeboren. Und unser Verständnis von Wiedergeburt besteht darin, dass die Wiedergeburt ein Prozess ist der Einswerdung mit Gott, wo wir allmählich immer mehr verwandelt werden in unserem Denken, Fühlen und in unserem ganzen seelischen, geistigen Handeln, weil wir eben Wasser und Geist anders auslegen und nicht einfach nur mit dem Sakrament der Taufe verbinden. Und dass also dieser Prozess unserer Erlösung, nämlich unserer Wiedergeburt, ein Prozess ist, das ist das Spiegelbild davon, dass auch Jesus einen Prozess durchlaufen hat, also von der Krippe bis zum Kreuz sich gewandelt hat. Der Jesus musste erstmal anfangen zu glauben. Und er musste die Weisheit des Judentums lernen. Er hat das zwar schneller gelernt, es gibt die 12-Tage-Szene im Tempel, wo gesagt wird, er nahm zu an Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Das heißt, der Zwölfjährige war schon sehr weit, aber wir können sehen, dass Jesus einen Prozess durchmacht. Zumindest können wir das im Ansatz sehen im Neuen Testament. Und zu diesem Prozess gehört, dass er dann, als er sein öffentliches Lehramt antrat, einen gewissen Reifegrad erreicht hat, sodass er eben die Macht über Dämonen hatte, die Krankenheilungen vollbringen konnte und eine frappierende Geistesgegenwart hatte, dass er Leute mit einem Satz also kaltstellen konnte. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. So mit einem Satz einen Gegner erledigen, das ist schon eine Kunst, nicht wahr? Da muss man eine Geistesgegenwart haben. Und jetzt sehen wir, dass der letzte Schritt in dieser Entwicklung Jesu der Schritt ist, den wir mit dem Kreuz verbinden, dass also am Kreuz jetzt sogar noch der menschliche Leib Jesu ganz in Gottnatur oder in Göttliches eben verkehrt wurde. Und das ist nun etwas ganz Außergewöhnliches, wo Swedenborg sogar sagt, dass die Auferstehung in diesem Sinne, dass der Fleischleib verwandelt wird, so nicht passiert. Bei Lorber wird gesagt, unter dem Fleisch sind die Werke der Seele zu verstehen und all solche Sachen und andere Dimensionen auch noch. Aber bei Jesus ist jedenfalls entscheidend, dass eben weil das Göttliche in ihm als ja, gegenwärtig war, dass er von daher die Kraft hatte, sogar die Zellen des materiellen Körpers ganz in Göttliches zurückzuverwandeln. Und deswegen habe ich das versucht, in diese etwas griffige These zu bringen, das Kreuz ist nicht der Ort der Erlösung für alle Menschen, für Adam und für Abraham und für die, die nach Jesus geboren werden, sondern das Kreuz ist zunächst mal der Ort, wo der Erlöser entsteht. Jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, und was ist nun mit unserer Erlösung? Dazu möchte ich jetzt an der Stelle vielleicht nur kurz sagen, dass dadurch, dass am Kreuz nun das Göttliche ganz bis in die Zellen des Körpers hinein, bis in das Allermateriellste hinein, die gefallene Schöpfung, wir werden das bei Lorber auch noch kurz sehen, durchdrungen hat, damit ist an einer Stelle in der Schöpfung der Gottesgeist bis in die alleruntersten Bereiche der Materie vorgedrungen und kann jetzt sein Werk der Erlösung vollbringen. So wie ein Stein, den man ins Wasser fällt, wenn er reinplumpst, zieht er Kreise. Und Jesus Christus ist praktisch der Ort, wo Gott reinplumpst in die materielle Welt und die materielle Welt damit verändert, nämlich verwandelt Er hat zunächst mal seinen Fleischleib verwandelt, der der Auferstehungsleib wird. Dieser Auferstehungsleib ist ja auch ein bisschen sonderbar. Die Jünger erkennen den gar nicht. Der geht durch verschlossene Türen hindurch oder am See Tiberias, da sehen sie zunächst mal gar nicht, dass es Jesus ist. Oder die Emmaus-Jünger erkennen ihn gar nicht. Erst als er das Brot bricht, erkennen sie ihn. Also inwieweit ist dieser Auferstehungsleib noch biografisch identisch erkennbar, kann man sich ja fragen. Jedenfalls aus unseren Lehren wissen wir, dass in dem Moment der sichtbare Gott entstanden ist, wo wir jetzt sagen, Jesus ist der sichtbare Gott, in dem der unsichtbare Gott wohnt, wie die Seele im Leib. Dieser sichtbare Gott, der ist am Ostersonntag entstanden. Und seitdem sagen wir, es ist der Kyrios, der Herr, Gott in sichtbarer Gestalt. Davon zu unterscheiden ist noch ein Stück weit der vorösterliche Jesus, weil der ist noch auf dem Weg, der sichtbare Gott zu werden. Und diese Verwandlung, die entsteht am Kreuz. Und seitdem jetzt Gott die Sünde im Prinzip überwunden hat, kann er nach und nach alle an sich ziehen. Also Gott hat im Prinzip am Kreuz den Durchbruch erreicht, dass er die Welt der Sünde praktisch innerlich durchbrochen hat. Und damit ist im Prinzip die Befreiung entstanden und jetzt können alle nach und nach befreit werden. Ist so wie mit einem Schwan, wenn man sagt, es gibt nur weiße Schwäne, dann ist diese Aussage im Prinzip widerlegt, wenn jemand einen schwarzen Schwan sieht. Da braucht er nicht zwei schwarze Schwäne sehen, wenn er einen schwarzen Schwan sieht, dann ist die Aussage, alle Schwäne sind weiß, im Prinzip ad acta gelegt. Und weil jetzt in Jesus Christus an einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte, an einem bestimmten Ort auf unserem Planeten, Gott einmal die Macht der Sünde durchbrochen hat, damit ist im Prinzip die Sünde überwunden. Nur jetzt müssen alle noch nach und nach erlöst werden. Aber im Prinzip ist die Arbeit getan. Nämlich Jesus Christus hat sich als derjenige erwiesen, der mächtiger ist als das gesamte Aufgebot der Hölle, sozusagen. Wobei wir unter Hölle jetzt natürlich nicht das so naiv verstehen, sondern eben in einem etwas geistigeren Sinne. Und das ist zunächst mal der Ort, was am Kreuz passiert ist. Für uns resultiert daraus die Wiedergeburt, die wir uns nicht selber erarbeiten müssen, jedenfalls nicht nur selber erarbeiten müssen, sondern wo uns der göttliche Geist hilft, weil Jesus jetzt eben der Christus Victor ist, der die Höllen überwunden hat und uns nach und nach an sich zieht und damit nach und nach die Bevölkerung des himmlischen Jerusalems passiert. Das himmlische Jerusalem als der Ort der Erlösten konnte erst nach Ostern allmählich bevölkert werden. Also das mal nochmal kurz als Zusammenfassung.